In Jesu Namen, in seinem Auftrag, in seiner Gegenwart sind wir jetzt zusammen. Und ich möchte Sie begrüßen am Anfang dieses Gottesdienstes und Sie einladen, mitzusingen, Allmorgen ist ganz frisch und neu, alle Verse vom Lied 336. Beten. Gottes Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist jeden Morgen neu und seine Treue ist groß. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass deine Treue und Güte auch heute Morgen uns offen steht. Und wir müssen das vor dir offen und schonungslos bekennen, dass wir deine Güte so oft missbraucht haben, dass uns das zur Lässigkeit, zur Trägheit verführt hat und dass wir deinen Namen umso mehr verunehrt haben. Jetzt hilf doch, dass heute Morgen deine große, wunderbare Güte uns bewegen kann, umzukehren, das neue Leben auch mit allen Konsequenzen zu ergreifen und dann auch das zu spüren und zu durchzusetzen, was es heißt, in deinem Licht zu stehen und den neuen Tag mit dir zu leben. Wir sind dir so dankbar, Herr, dass du uns bis heute nicht aufgegeben hast, sondern dass du uns heute wieder rufst durch dein Wort. Wir möchten dich bitten, geh jedem von uns nach durch dein Wort, damit wir deine Stimme vernehmen, auch jetzt. Amen. Wir wollen in der Stille weiter beten. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Wir hören die Predigtreihe über den Propheten Jona und da beschäftigt uns ja auch immer wieder, was ist von dieser Geschichte des Jona zu halten. Es wäre gut, man würde einfach einmal zur Kenntnis nehmen, was Jesus über den Propheten Jona dachte.
Er hat ja sehr deutlich von ihm gesprochen, wenn Sie die Schriftlesung mitlesen wollen, in Matthäus 12 von Vers 38 ab. Da liegen auch in Ihren Reihenbibeln Matthäus 12, Vers 38. Da sagten einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern zu Jesus: Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und Jesus antwortete ihnen: Dies böse und abtrünnige Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden beim jüngsten Gericht gegen dies Geschlecht auftreten und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin vom Süden wird beim jüngsten Gericht gegen dies Geschlecht auftreten und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Wir hören noch einmal ein Musikstück. Vom Glauben weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel. 511, die Verse 1 bis 3. Nun kommen wir zum 2. Kapitel des Buches Jona, in den ausgelegten Bibeln auf Seite 847 im Alten Testament. Jona, 2. Kapitel. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst. Und er antwortete mir: Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfest mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben, die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt, ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch und er spie Jona aus ans Land. Herr, mach uns deine Gnade groß. Amen. Ich kann mich nur wundern und staunen, dass sonntäglich viele Menschen den Mut finden, das Wort Gottes zu hören. Das ist keine leichte Sache, Gottes Wort anzuhören. Ich glaube, dass das nur etwas ist für sehr kühne und mutige Frauen, für harte Männer und vielleicht für etwas vorwitzige junge Leute. Denn mir kommt das manchmal beim Wort Gottes so vor, wie wenn ein Zahnarzt fortwährend auf dem hohlen Zahn, auf dem Nerv herumbohrt, da innen immer drauf. Und das haut schließlich den stärksten Mann noch um. Es wäre ja viel schöner, wenn man heute Morgen etwas Lebensermutigung geben könnte, sie alle etwas, jawohl, loben könnte, sie machen ja so viel so gut und sie kämpfen sich durchs Leben durch und sie strampeln sich ab und wir alle stehen ja auch in einem schweren Existenzkampf. Und der Mensch braucht etwas Lob, etwas Bestätigung und man ist ja selber froh, dass man trotz seiner Komplexe es schließlich in seinem Leben mit Hängen und Würgen so weit gebracht hat, dass man die Schule hinter sich hat und ein paar Prüfungen hinter sich hat und jetzt noch ein wenig Selbstbestätigung. Es ist doch nicht böse, wenn man mit Dank, vielleicht auch, warum nicht mit Stolz, auf das Erreichte seines Lebens zurückblickt und sagt, du hast doch manche Schwierigkeiten gemeistert, du hast die Erwartungen, die in dich gesetzt sind, erfüllt. Und das wäre doch für jeden von uns heute Morgen ein ermutigendes Wort Gottes, wenn wir das bekommen würden. Und dann kriegen wir die Geschichte von Jona, dass ein Mann dem Auftrag Gottes davonläuft. Und er die von Gott in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen kann. Und dann muss man davon reden, dass Jona sein Leben verwirkt hat. Ist denn das so wichtig? Ist das nicht bloß die religiöse Seite meines Lebens? Kann die so schwer wiegen? Jona war ein frommer Mann, der hat doch sicher viel gute Sachen getan. Der hat doch sicher sehr sozial und sehr auch für seine Nächsten gelebt. Und kann das denn so schlimm sein, dass er eine Sache eben in diesem Augenblick nicht tun wollte? Und die Bibel, das Wort Gottes ist so hart. Das meine ich, das sei so schwer heute Morgen anzuhören. Das ist wie das Bohren des Zahnarztes auf dem Nerv. Die eine Sache vor Gott wiegt so schwer, dass ich bei Jona nur noch von der gescheiterten Existenz reden kann. Ein Mann, der lebt, aber alles, was er lebt, ist eigentlich umsonst und hat keinen Sinn mehr. Das mit der gescheiterten Existenz, das kommt ja dauernd in der Bibel vor, wo Menschen Gott begegnen. Jedes Mal bricht dieser Schrecken auf, dass Menschen empfinden, das ist wahr. Und das macht ja den Gottesdienstbesuch zu einem so schwierigen Abenteuer. Glauben Sie doch nicht, dass das zeitliche Abhaltungsgründe sind, die es uns manchmal schwer machen, einen Gottesdienst zu besuchen oder in der Bibel zu lesen. Sondern wir spüren, dass dieses unheimlich harte Urteil Gottes berechtigt, ja wahr ist. Man könnte die Welt auch ganz anders darstellen, man müsste nur von der Kunst reden. Was hat der Mensch doch Wunderbares in der Kunst geschaffen, wenn wir das hören in Musikstücken wie eben. Wenn wir daran denken, was der Mensch in der Wissenschaft geleistet hat. Man kann doch nicht von der gescheiterten Existenz reden. Wenn wir daran denken, was in der Technik Gigantisches geleistet wurde. Und dann kommt das Wort Gottes immer und schiebt das alles wie auf die Seite. Das wird hier in diesem Buch gar nicht erörtert. Ob Jona vielleicht ein Genie in Mathematik war, ob er die Lehrsätze Euklid selbstständig herleiten konnte oder ob er virtuos Flöte spielte. Das wäre ja alles möglich. Jona wird nur nach dem einen gefragt.
ob er den Befehl Gottes in seinem Leben ausgeführt hat.
Und da bin ich jetzt so froh, dass Sie heute Morgen gekommen sind, dass wir das miteinander einmal heute so erörtern können. Die eine Frage Ihres Lebens ist, ob Sie vor Gott die in Sie gesetzten Erwartungen erfüllen können, ob Sie den Auftrag, den Gott auf Ihr Leben legt, tun können.
Das Allerschlimmste, was man versäumen kann in dieser Welt, ist, dass man den Auftrag Gottes versäumt und dass man vor Gott ungehorsam wird. Aber nun sind wir heute Morgen alle so beieinander, wie auch Jona von Gott geholt wurde. Und das ist gut. Und ich denke, dass vielleicht sogar heute manche zum ersten Mal unter uns sind oder andere, die haben sich lange überlegt, ob sie heute herkommen sollen. Und dann nehmen sie es jetzt mal so, dann soll es so sein. Dann soll es ihnen gehen wie Jona, dass Gott sie einmal an dieser Stelle haben will und das mit uns besprechen will. Wie das in unserem Leben in Ordnung kommen kann, wenn wir spüren, wir haben eigentlich unser Leben verwirkt, da ist das Gleiche geschehen, wir sind gescheiterte Existenzen, weil wir Gottes Linie verloren haben, die er uns vorgezeichnet hat. Und dann geschieht das ganz groß, dass Gott uns auf die Seite nehmen will, wie er Jona auf die Seite genommen hat und dann mit Jona gesprochen hat. Wenn Sie von mir jetzt Details erwarten, wie das mit dem Wunder geschehen ist, vielleicht können wir einmal in der Ewigkeit Jona fragen, wie das genau war. Ich bin kein Biologe und ich verstehe mich hier nicht. Ich weiß nur, dass Gott in seiner Macht ungeheure Dinge tut, um Menschen auf die Seite zu nehmen, um mit Menschen noch einmal zu reden, die ihr Leben verwirkt haben und die gescheiterte Existenzen sind. Da gibt es noch einmal wunderbare Augenblicke, wie plötzlich leuchtet ein Licht auf und sie können noch einmal umkehren. Da heißt es im hebräischen Urtext, eigentlich, Gott kommandiert einem Fisch. Der Herr verfügt über seine Kreatur, die ihm zu Füßen steht. Oder wie Luther genial übersetzt hat, und Gott, der Herr, schuf einen Fisch. Das entzieht sich unserer gesamten Nachprüfung, wie Gott das tut, wie Gott Menschen holt. Aber dieses Enorme muss ich Ihnen sagen, dass Gott Menschen auch da nicht fallen lässt, wenn sie gescheitert sind vor ihm. Und da kommen die eigentlichen Jona-Wunder jetzt. Und ich will Ihnen drei dieser Jona-Wunder einmal zeigen, wo die liegen, die richtigen Jona-Wunder. Da kommt Jona zu sich. Das ist das erste Wunder. Ja, Jona war doch immer hellwach. Er lebte doch nicht irgendwie im Traum. Aber wenn Sie die Jona-Geschichte lesen, haben Sie den Eindruck, er lebt irgendwo unwirklich. Er legt sich das zurecht, als ob es ein Leben ohne Gott geben könnte. Die größte Narrheit. Wie primitiv ist sein Denken, als ob er Gott entfliehen könnte. Und dass sich solch ein verrücktes Denken sogar im Kopf eines Propheten Gottes bilden kann. Er lebt völlig falsch. Er lebt in einer großen Ruhe, wenn man nach seinen Gefühlen geht. Die hatten wir das letzte Mal gründlich analysiert. Wenn man nach seinen Gefühlen geht, hätte er sagen müssen, ich habe ein großes Gottvertrauen. Er lässt sich ins Meer werfen, wie wenn es Abrahams Schoß wäre. Man kann sich in eine Frömmigkeit hineinbetrügen und sagen, mein Leben ist in Ordnung, ich habe vor Gott nichts und ich weiß zwar, dass ich Fehler habe, aber das ist alles mit Gott geregelt. Und dann verschlingt ihn plötzlich dieses für uns nicht fassbare Untier. Und ich will jetzt meine Fantasie an dieser Stelle nicht spielen lassen, wie es im Magen eines solchen Meeresungeheuers aussehen mag und was dort alles noch mit verschlungen gewesen sein mag. Und Sie haben ganz recht. Da kann ein Mensch ja überhaupt nicht existieren. Da müsste er in kürzester Zeit im Magen dieses Fisches versticken. Was hier mit Jona geschieht, ist, dass Gott ihn am Ende seiner Wege holt und ihr festsetzt. Und was er hier in seinem Gebet ausspricht, das ist Selbsterkenntnis. Er kommt zu sich. Er weiß, wo ein Leben ohne Gott hinführt. Er spricht von der Tiefe der Abgründe, die ihn plötzlich umgeben. Eben noch war er ein Mensch in der größten Ruhe, mein Leben ist doch gut gelebt, deckt das ab mit religiösen Floskeln und dann bricht das plötzlich in ihm auf, weil Gott ihn auf die Seite nimmt. Und er sieht plötzlich, wo sein Leben ohne Gott endet. Er ahnt etwas von Höllennot, er ahnt etwas von Verzweiflung, von Abgründen und er spricht davon, meine Wege sind verriegelt zur Erde zurück. Es gibt keinen Ausweg mehr. Ich kann nirgendwo mehr hin. Und wenn Sie sich umhören,
Heute in unserer modernen Welt des 20. Jahrhunderts, dann schreit es ihnen bis hin aus den Zeugnissen der modernen Literatur entgegen, der Schrei der verzweifelten Menschen. Wir sind Jonah ganz nah. Eigentlich ist da eine Selbsterkenntnis da. Das andere wäre schlimm, dieses fröhlich dahinleben und meinen, es wäre alles in Ordnung. Dieses Spüren, da, es geht gar kein Weg mehr weiter, wo will ich denn weitergehen? Das Schlimmste der Depression, in die Jona gerät, ist ja, dass er sagt, Gott hat mich hierhin gestoßen. Gott hat mich von seinem Angesicht weggestoßen. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen gingen über mich. Und jetzt merkt er plötzlich, das ist nicht bloß ein Sturm, sondern das sind deine Wellen, das sind deine Wogen. Der Tod, den ich sterben muss, das ist dein Gericht über mich. Das Schwere, das ich durchleiden muss, das lässt du geschehen über mich. Das habe ich verdient in meinem Leben. Er bezieht das alles plötzlich auf sein eigenes Leben und er spürt, wie er in seinem Leben gar nirgendwo mehr ausweichen kann. Wenn ich Ihnen das sage, dann möchte ich Ihnen dieses Wunder bezeugen. Wie Gott das tut, das ist jedes Mal sein ganz eigenes Geheimnis. Wie er einen Jona geholt hat in der Tiefe des Meeres und dort behaftet hat und ihm gezeigt hat, wer er ist. Und Sie können das ganze Bibelbuch durchblättern. Sie werden immer wieder darauf stoßen, dass es nirgendwo Menschen gibt, die zum Glauben kamen, ohne durch diese Selbsterkenntnis durchzugehen. Ohne einmal schonungslos vor Gott zu erkennen, ich bin ein Verlorener, ich bin ein Verdammter, ich bin einer, der wegen seinen Irrwegen, wegen seines Ungehorsams vor Gott verstoßen ist. Gott hat mich abgeschrieben, ich kann nimmer. Und da bricht dieser Schrei aus dem Gebet des Jona. Und gibt es sehr viele Menschen, die sagen, man kann doch in seinem Leben nicht so korrekt leben. Wir wollen eine ganz große Angst kriegen, dass wir nur an einer Stelle Gott ungehorsam werden, dass wir nur an einer Stelle Gottes Gebot übertreten. Wie furchtbar ist dies? In welche bodenlosen Tiefen sinkt man? Und wenn das wahr wäre, dass da kein Ausweg mehr ist, dass nichts mehr korrigiert werden kann, wie so viele Menschen um uns her keine Hoffnung mehr haben, als sich noch in den Tod zu stürzen, das ist furchtbar. Die abgrundtiefe Erkenntnis in seinem Leben zu sehen und zu wissen, es gibt keinen Ausweg mehr. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, wenn uns Gott dahin führt. Das ist der Anfang vom Glauben. Ich sagte Ihnen zu Beginn, dass es ein Mut wäre, wenn Sie sich dem Wort Gottes aussetzen, wie ein Bohren auf den Nerven. Aber es ist ein Wunder, wenn der Mensch endlich herauskommt aus seinen Träumen und dann auf einmal sieht, da ist mein Leben verspielt und ausgelebt, wo ich an Gott vorbeigelebt bin. Und nun kommt das zweite Wunder. Jona findet nicht nur zu sich selber, sondern Jona findet zu Gott. Und das ist wieder ein Wunder. So wie plötzlich ein Mensch seine eigene Person, seine Existenz vor Gott sieht, so wenn er plötzlich Gott erkennt. Sie sagen auch, wie kann ich das, wie kann ich Gott erkennen? Habe in meinem Leben Gott noch nie erkannt. Und Sie meinen vielleicht irgendwie, dass das nach einem Muster gehen muss, weil Sie irgendwo einen frommen Menschen mal haben reden hören, wie er Gott gefunden hat. Wie findet Jona zu Gott? In diesem trostlosesten aller Verliese, in diesem Magen dieses Fisches, dieses Seeungeheuers, in einem für uns undefinierbaren, grauenhaften Zustand. Jesus vergleicht es mit Recht mit den Pforten der Hölle, mit seinem Hinabsteigen in die Tiefe des Todes. Und dort steht ganz einfach da, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst. Ja, aber Jona, du kannst doch nicht einfach beten. Du kannst doch nicht machen, als ob deine Schuld plötzlich weg wäre. Du bist doch Gott ungehorsam gewesen. Du musst das doch zuerst in deinem Leben korrigieren. Du musst doch das in Ordnung bringen. Nein, Buße fängt doch damit an, dass ich Gottes freundliches Angesicht wieder suche, mitten in meiner Verzweiflung. Und wenn Sie Glauben lernen wollen, dann geschieht Glauben nach der Bibel. Schauen Sie sich nur um in der Bibel. Nicht mit großartigen Visionen, das ist ganz seltene Ausnahme.
sonst geschieht damit, dass ein Mensch einfach ruft, den Namen Gottes anruft und einfach vertraut, obwohl er nichts fühlt. Was soll er da im Magen dieses Fisches fühlen von der Nähe Gottes? Es ist die Verzweiflung um und um. Er kann nicht seinen eigenen Puls betasten und meinen, er hätte irgendwo an sich noch einen Halt oder seine Gläubigkeit bewundern. Er kann nur schreien, du bist Gott, du bist da. Er stürzt sich auf Gott wie auf den einzigen Felsen, an den man sich klammern kann. Und das ist eine kühne Sprache, die Jona da anwendet. Er sagt, ich dachte, ich wäre verstoßen. Woher weißt du denn, dass du nicht verstoßen bist? Jona, vielleicht bist du doch verstoßen von Gott. Das ist eine Frage, die in der Anfechtung einen sehr wohl belasten kann. Ich dachte, ich wäre verstoßen. Aber Jona sagt, das ist ein Hirngespinst meines Kopfes. Ich bin nicht verstoßen. So wahr der Herr lebt. Und wenn ich in die tiefste Tiefe falle, und wenn die Folgen meiner größten Lebensschuld über mir zusammenschlagen, wie riesengroße Wellen und Wogen. Ich bin nicht verstoßen, weil du da bist, Herr. Jetzt könnte ich Ihnen nur noch den Glauben beschreiben, wie wunderbar der Glaube ist, dass er einfach durchbricht, durch die Anfechtung, durch die Schrecken seines Lebens und Gott vertraut und Gott glaubt. Wie wunderbar ist das Beten. Man müsste das jetzt einmal gesondert so untersuchen an der Gestalt Jonas. Er hat nicht gebetet, als er das Ticket löste nach Tarsis, am Fahrkartenschalter oben bei der Schiffsagentur. Das sind Kennzeichen, Dinge, die wir nicht so in die Hand Gottes legen können, die sind meist nicht in Ordnung, obwohl sie an sich nicht böse sind. Er hat nicht gebetet, als die Heiden schon beteten und das Schiff wankte im Sturm. Es stimmt nämlich nicht, dass man betet, wenn man Zeit hat. Das hängt überhaupt nicht ab vom Zeithaben. Ein dummes Reden, ich habe morgens keine Zeit zum Beten, bevor ich in den Tag hineingehe und so. Das hängt gar nicht damit zusammen. In Zeiten, wo wir viel Zeit haben, beten wir fast nicht. Aber dort in der Tiefe der Not. Du darfst beten. Du darfst rufen. Und Gott hört. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Mit dem Gruß habe ich sie heute Morgen am Anfang unseres Gottesdienstes begrüßt. Seine Barmherzigkeit ist noch nicht zu Ende. Dass wir heute die Möglichkeit haben, aus den Schwierigkeiten, Bedrängnissen, in denen sie stehen, einfach umzukehren und sagen, Herr, ich weiß keinen Schritt mehr weiter, aber du bist da. Und ich weiß, dass ich von dir nicht losgelassen bin, obwohl es äußerlich so aussieht, als wäre ich verstoßen. Der Magen dieses Fisches ist nichts anderes als ein Sarg, in dem Jona liegt. Ein Mensch, der dem Tode geweiht ist und es gibt keinen Gedanken daran, je aus diesem schrecklichen Gefängnis befreit zu werden. Es mag Augenblicke geben, wo wir uns in unserem Leben eingeengt und eingeschnürt finden und sagen, ich weiß nicht mehr, wie das weitergehen soll. Machen Sie es wie Jona. Ich rief den Namen des Herrn an. Beten ist ein Kennzeichen des Glaubens, wie ein Baby nach der Geburt schreit und damit beweist, dass es lebt. So ist das Gebet das erste Kennzeichen des Glaubens und das eigene Gebet. Das Gebet mit seinen ganzen Urlauten, so wie ein Kind noch nicht mal richtig reden kann. So ruft ein Mensch aus seiner Not in persönlichem Glauben, Herr, ich weiß, du hast mein Leben in der Hand. Das ist Glauben. Und dann heißt, er betete zu dem Herrn, seinem Gott. Das ist ganz wichtig für uns nicht. Irgendwo davon Erfolg versprechen, dass wir sagen, ich glaube ja auch an Gott. Das ist zwar sehr nett, wenn sie an Gott glauben, so wie sie allerhand Tatbestände glauben, wie sie glauben, dass Helmut Schmidt Bundeskanzler ist. Das ist sehr interessant. Aber bei Jona heißt, er rief zu dem Herrn, seinem Gott. Ist doch ein Unterschied, ob eine Mutter da ist oder meine Mutter, ob da draußen auf der Straße ein Auto parkt oder mein Auto. In mein Auto setze ich mich hinein. Das gehört auch mir. Ob da draußen ein Kind steht oder mein Kind. Glauben beginnt doch erst, wo ich zu Gott sagen kann, mein Gott. Er rief zu dem Herrn, seinem Gott. Er, mitten in der Not, mitten in der aussichtslosen Lage, ruft er zu Gott, das zweite Wunder, das hier geschieht. Und er bringt das einfach vor Gott und sagt, da ist meine Not und du musst doch lösen können. Nun haben die Bibeltheologen an dieser Stelle dieses Gebets Jonas angesetzt, ihre historische Kritik zu treiben. Ich darf das mal hier erörtern. Das ist natürlich für manche bestürzend, dass so Wissenschaftler vor nichts Halt machen und da gilt ja keine Pietät, da wird alles mal zerlegt in die Einzelteile. Und haben viele Forscher gesagt, das sind Zitate aus Psalmen, das sind 7 Psalmzitate. Vermutlich ist das irgendwo von einem Mann zusammengeschrieben worden aus den Psalmen. Man sieht, das Büchlein Jona ist eine Dichtung. Trotz des Urteils, das Jesus so hat und auch in den Königsbüchern eine Notiz von dem Propheten Jona kommt, ich halte solche Gedanken überhaupt für müßig. Im Gegenteil, für mich ist das gerade ein Beweis der ungeheuren Historizität. Meinen Sie, Jona hätte im Bauch des Fisches noch poetische Stunden gehabt, dass er neue Bibelverse und Lieder gedichtet hätte in diesem Augenblick? Er hat in diesem Augenblick Worte nur noch rufen können, die er einmal gelernt hatte. Das wachte in ihm noch einmal auf, die waren ihm geläufig. Und wir kennen das doch aus den schweren Stunden. Wenn Sie in einem Sterbebett sitzen und dann sagen können, wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, wenn Sie den 23. Psalm noch einmal rufen können und da an den Worten Gottes sich Kraft holen, da drängt sich auf einmal das Glauben zusammen auf ganz wenig Worte. Und Sie wissen jetzt genau, was in diesen Stunden bei Ihnen lebendig war. Schreiben Sie solche Worte hinten in Ihre Bibel rein, damit Sie es für diese Stunden parat haben. Die paar Worte Gottes, durch die er zu Ihnen redet, die Ihnen zur eisernen Ration Ihres Glaubens werden. Das ist das Wunderbarste, dass es dann nur noch ein paar Worte sind der Erfahrung, die andere Menschen unter Gott gemacht haben. Jona stellt sich in den Glauben seiner Vorväter. Das ist gar nicht so, als ob wir alle Glauben produzieren könnten. Und manche, die denken immer wieder, der muss ja einen schönen Glauben haben. Oder die Christen, die müssen ja glauben können. Es geht doch allen so wie Ihnen, dass man das nicht mehr kann. Wie Jona vor Gott völlig zerbrochen als gescheiterte Existenz dasteht. Und dann kommen ihm die großen Worte Davids wieder. Der war doch auch in diese Tiefen gefallen. Der war doch auch in der totalen Verzweiflung. Da rief er den Namen des Herrn an. Ich gedachte an den Herrn und mein Gebet kam in deinen heiligen Tempel. Ich will mich halten an deine Gnade. Ich will von den Vätern lernen und mich drein bergen. Dass es ganz gewiss beim Glauben, der sagt, ich werde nicht sterben, sondern ich werde leben. Das ist das Kühne des Glaubens, dass er sich einfach durchsetzt und sagt, nein, ich nehme nicht das, was ich da sehe mit meinen Augen, ich setze mich dagegen und ich glaube, ich traue meinem Gott und darum bin ich fröhlich. Solch einen Glauben will Ihnen Gott schenken. Solch einen Glauben will er Ihnen wecken. Das ist das zweite Wunder. Und das dürfen Sie erleben, den Namen des Herrn anrufen und ihm trauen. Und noch das dritte Wunder. Damit wir nicht hier nur vom Fisch reden. Das ist der Gottesbeweis des Alten Testaments. Ich habe Ihnen vorher in der Schriftlesung das vorgelesen, was Jesus zum Thema Jona sagte. Damals haben die Pharisäer von Jesus einen Gottesbeweis verlangt. Das ist jetzt sehr frei übersetzt. Da steht ja eigentlich Zeichen. Mit Zeichen meint der jüdische Mensch, einen schlagenden Beweis der Existenz Gottes. Jesus, gib uns ein Zeichen, einen Beweis, damit wir wissen, du bist der Gottessohn. Und dann sagt Jesus, es gibt keinen Gottesbeweis, es gibt nur einen Gottesbeweis und das ist das Zeichen Jonas. Dann sagen wir ja, also Herr, mit dem können wir nichts anfangen. Bei uns wird jeder, der nur ein bisschen was von Biologie gehört hat, schon gleich abhängen. Wenn die Jona-Geschichte kommt, wird uns gerade an dieser Stelle verlachen. Und da wird Jesus ganz ernst und sagt, es bleibt das Zeichen des Jona. Und ihr habt keinen anderen Gottesbeweis. Es gibt nichts, was zum Glauben zwingt, über unseren Verstand, als ob jeder zwangsläufig Gott vertrauen müsste. Und Jesus weist darauf hin, dass er dies alles auch noch, zu allem hin, noch prophetisch versteht, auf sein eigenes Leiden und Sterben. So wie sie ihn ins Grab, im Garten Josef und Arimathias gelegt haben und bestattet haben. Und er gestorben war. Und von Gott aus dem Tode auferweckt wurde. Und wo die anderen sagen, ja, das setzt jetzt ja gerade meinen Zweifel ein. Das kann ich nicht verstehen, wie das geschehen soll. Wie das wahr sein soll. Und Jesus kann nichts weiter hinzufügen als sagen, verstehst du nicht, dass die Auferstehungskraft in deinem Leben erfahren werden kann? Wenn das wahr ist, dann kannst doch du auch die Wiederholung der Jona-Geschichte in ganz anderer Weise noch einmal erfahren, dass du in deiner gescheiterten Existenz schreist zum Herrn, glaubst, vertraust, kommst, und auf einmal erlebst, da ist er da und er gibt mir mein Leben noch einmal ganz neu. Ich darf es aus der Vergebung Gottes leben. Dann ist die ganze Jona-Geschichte eine Geschichte, wie Missionare von Gott präpariert werden, wie Missionare geschult werden. Sagen Sie noch, Sie wären nicht geeignet zum Missionar. Gott kann nur die einen nicht gebrauchen, die auf dem hohen Ross sitzen und sie ihrer Frömmigkeit rühmen. Es gibt heute sehr viele Leute, die von ihrer christlichen Art sprechen und sehr schöne Dinge erzählen, wie sie in ihrem Glaubensleben Wunderbares mit Gott erleben und in der Zwischenzeit seit ihrer Bekehrung sehr heilige Menschen geworden sind. Das freut mich für die Leute und ich bewundere solche Leute, aber ich traue dem nicht. Erlauben Sie mir, dass ich am Lack kratze. Ich fürchte, das, was Sie reden, sind alles nichts weiter als Seifenblasen. Obwohl in christlichen Kreisen meist ein ehrfurchtsvolles Schauern durch die Herzen geht, wenn man die Berichte hört, was also Menschen Großes und Heiliges gemacht haben. Es muss jetzt gar nicht bloß meine Konfession sein. Ich hoffe, dass Sie es in Ihrem Leben genauso erfahren, dass alle unsere Frömmigkeit immer wieder an diesem Punkt sich zurückfindet, wo Jona im Bauch des Fisches liegt. An der Stelle, wo man eine gescheiterte Existenz ist. Und das ist in meinem Leben nicht nur meine Bekehrung, sondern das ist eine Sache, die sich sehr, sehr oft, manchmal tagtäglich vielmals wiederholt. Und davon wollen wir reden. Und wenn wir Missionare sein wollen, dann wollen wir davon reden. Das bleibt das Thema der Christen. Dass sie davon sprechen und sagen, nicht wir sind irgendwo eine fromme Leiter hochgeklettert, sondern der Herr hat uns geholt an der Tiefe unseres Zusammenbruchs und er holt uns laufend in große Geduld. Und wir können nichts weiter rühmen als das unbegreifliche Erbarmen Gottes. Und ich lebe täglich von seiner großen Gabe der Vergebung. Wenn er nicht jeden Morgen neu mir seine Gnade anbieten würde, ich wäre ein verlorener Mensch. Wenn er mich täglich neu nicht herausholen würde, aus dieser Tiefe der Verlorenheit. Und wir wünschen es uns alle, dass das mit der Sünde und der Gottlosigkeit und dem Ungehorsam, dass das Themen der Vergangenheit wären. Wir spüren, wie die Versuchung neu ins Leben einbricht. Wie das ganze Christenleben ein Kampf ist, ein Glaubenskampf. Und da wird mir dies immer größer, dass wir nicht von diesen schönen Seifenblasen reden müssen, sondern dass wir als Thema der Welt das weiter sagen dürfen. Ihr könnt in der tiefsten Verzweiflung sein. Gott ist nahe. Ihr dürft ihn anrufen. Ihr dürft ihm glauben. Er hat seinen Sohn Jesus gesandt. Er gehört euch, dieser Jesus Christus. Er will euch seine ganze Liebe entgegenbringen. Wir dürfen von dieser Liebe leben und seine starke Hand hält uns. Ich kann gar nicht fallen. Ich kann gar nicht verzweifeln. Wenn jetzt Leute da sein sollten, die sagen, ich bin doch in meinem Leben eben sehr resigniert und nein. Wie können Sie dem Unglauben so viel Raum geben? Da hat es Jona für Sie durchlebt. Erfahren, dass Gott diese Wunder schafft, dass er Menschen herausholt. So Gottesbeweis des Alten Testaments, gleichzeitig der Gottesbeweis des Neuen Testaments. Dass Sie es erfahren, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Dieses neue Leben, das Christus in uns wirkt, das ist der Rede wert. Von dem wollen wir allein reden, dass wir täglich neu ergreifen im Glauben. Amen. Wir singen vom Lied 269. Ich habe nun den Grund gefunden, die Verse 4 und 6.
wollen beten. Herr, du hast uns immer wieder auch in diese Tiefen geführt, wo wir unser Leben erkannt haben und gesehen, wohin unsere Schuld führt und was das mit sich bringt, dich verlassen und dein Wort verachten. Vergib uns, Herr, dass wir dann uns oft getröstet haben mit billigem Trost, wie wir uns an Trostworte von Menschen gehangen haben, wie wir uns an unserem eigenen Erfolg aufrichten wollten. Und wir bitten dich, hol uns weg von dieser Lebenslüge, dass wir sehen, wie wir allein bei dir durch deine Vergebung das Leben haben und wie wir allein ein reiches und fröhliches Leben finden können unter deiner Führung, unter deinem Befehl, unter deinem Wort. Herr, bring jetzt auch uns ganz zurecht und hilf uns, wenn wir unser Leben neu ordnen müssen, wenn Dinge besprochen gehören, die Unrecht waren, wenn Dinge ausgeräumt werden müssen. Hilf uns dazu, dass wir mit einer ganzen Lebensänderung weitermachen und nicht Dinge vor dir verstecken, die bereinigt gehören. Wir wollen dich auch heute wieder bitten für unsere Stadt, für die Menschen um uns her, mit denen wir leben, dass wir ihnen in Demut dieses eigene Lebenszeugnis geben können, nicht als ob wir frömmer wären als sie und erhabener wären, sondern dass wir dir glauben in unserer Not und dass du der einzige Halt unseres Lebens bist. Wir möchten dich heute auch anrufen über unsere ganzen bedrängten Weltlage, über den vielen Geschehnissen. Sei du jetzt auch unter deiner Gemeinde und gib ihr den festen Mut und das unerschrockene Auftreten, deinen Namen zu bekennen und dein Evangelium öffentlich zu predigen. Und lass uns auch erkennen, was deine Pläne sind im Lauf dieser Weltgeschichte. Und gib uns auch noch Zeit, Liebe zu tun, in deinem Namen zu helfen, wo Not ist. Dir befehlen wir auch die Kranken in unserer Gemeinde an. Du kennst sie jetzt alle. Wir legen sie an dein Herz. Die Alten, die an ihr Haus gebunden sind, und die Kinder, die Jugendlichen, die Menschen, die keine Hoffnung haben, die Menschen, die dich nicht kennen in dieser Stadt, gib du dich ihnen zu erkennen, dass sie dich finden. Und an die Schwermütigen und Verzweifelten, lass du sie gerade dein Evangelium verstehen, damit sie dort in der Tiefe ihrer Anfechtung verstehen und begreifen, dass sie deinen Namen anrufen dürfen und dir glauben und dass du ihnen Licht bringen willst in ihre Finsternis. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun singen wir noch den letzten Vers vom Lied 511. Dass wir jetzt die Heizung anmachen, das wird manche behindern im Gehör. Verzeihen Sie, wenn wir nachher kurz lüften, das ist jetzt dringend nötig. Nichts gegen Ihre Atmung, aber das muss sein.
dann muss da wieder Warmluft sein. Das braucht 10 Minuten, bis der erste Hauch von Warmluft kommt. Wir haben die ganz primitive Heizung hier eingebaut, die nicht mal umwälzt. Und sonst verfrieren die im zweiten Gottesdienst. Nur die, die schlecht hören, müssen einfach vorsitzen oder sonst versuchen, dass wir diese Klippe umgehen können. Wir haben uns ja entschieden, keine neue Heizung einbauen. Wir wollen so schlicht lassen, wie dieses Kirchlein ist. Dann müssen wir diese kleine Sache tragen. Wir danken sehr Freund Kummer und Herrn Hirzel für ihr Musizieren heute. Ich mache darauf aufmerksam, am Samstag um 20 Uhr im Therapeutikum Raphaelhaus, das ist eine Behindertenschule, werden sie ein Wohltätigkeitskonzert geben, zusammen mit Alois Fessler, Bass, auch Lieder aus Franz Schubert. Nächsten Samstag um 20 Uhr, der Hirzel hat genaue Programme, wenn jemand sich dafür interessiert. Dann liegt auf Ihren Plätzen aus dieses Blatt von Oberkirchenrat Theo Sorg, wo er dringend ersucht, um Quartiere für den missionarischen Kongress. Ich weiß, wir leben heute alle sehr beengt und das ist ein Problem. Nun muss man vielleicht mal selber im Rucksack an der Wand schlafen oder das irgendwie möglich machen. Das ist deshalb nur wichtig. Das ist nicht nur eine Geldfrage, denn Sie haben hier nicht irgendwelche unbekannten Leute zu beherbergen, sondern da kommen Mitarbeiter an der Sache Jesu, die hier in Stuttgart sein wollen. Und es ist einfach etwas Schönes, wenn man mit solchen Menschen zusammenkommt. Da heißt es ja mal in der Bibel, dass man auf diese Weise Engel beherbergen könnte. Und diese Freude möchte ich Ihnen gönnen. Darum möchte ich sagen, füllen Sie einen Zettel aus und schauen Sie mal, ob Sie das nicht irgendwo möglich machen können, auch um der Gemeinschaft willen. Wir haben heute dieses Buch von Bilki Scheik, dieser Diplomatenfrau aus Pakistan, wieder ausgelegt. Das Vorwort ist sehr wichtig. Nicht, dass einer wieder meint, dass sein Muster, wie seine Bekehrungsgeschichte verlaufen müsste. Gott muss das bei einer pakistanischen Frau, die nicht einmal eine Evangelisationspredigt machen kann, ja nicht einmal eine Bibel im Haus hat, ein bisschen anders machen als bei uns in Westeuropa. Und darum darf man solche Dinge, die dort einsam sind und ganz persönliche Führungen sind, nicht übertragen. Das ist auch im Vorwort von Höpfner sehr gut dargestellt, aber auch interessant, wie dieser Frau die Gemeinde dann gefehlt hat oder wie sie die gebraucht hätte zur Korrektur. Was ist nun Gottes Rede an mich und was ist sein Wille? Das ist drüben am Büchertisch zu haben, dieses Buch, wo wir letztes Mal schon davon sprachen. Im Kindergarten sind ab Sommer 2 Stellen zu besetzen, eine Vorpraktikantin und eine Praktikantin im Anerkennungsjahr. Da haben sich schon Mädchen bei uns beworben. Und wir wollten das hier nur im Gottesdienst bekannt geben, weil wir das wissen wollten, ob vielleicht jemand aus der Gottesdienstgemeinde daran Interesse hat. Dann müsste man das rasch wissen, dass sie einfach uns sagen, ich habe Interesse und dass sie das uns mitteilen, damit wir dann die Stellen vergeben können. Auf dem roten Zettel steht von der Freizeit auf dem Michelsberg, wir werden überfüllt und überschwemmt von Anmeldungen. Das spricht sich in ganz Württemberg herum, dass wir über Fasnacht so eine schöne Freizeit haben. Und nun möchte ich zuerst eigentlich die Gottesdienstgemeinde, egal wo Sie wohnen, egal wo Sie wohnen, und wenn Sie heute aus Südfrankreich hergefahren sind, Sie sind eingeladen zur Freizeit, aber die Gottesdienstgemeinde, das ist so diese Grenze, die wir mal nehmen wollen. Und wenn Sie sich doch rasch anmelden können, damit wir wissen, besonders bei Familien wäre das wichtig, damit wir wissen, wenn sie mitgehen, wenn sie kurzfristig absagen, das ist kein Problem, aber wenn wir wissen, die wollen mitgehen, damit wir dann wissen, dann können wir den anderen sagen, wir nehmen sie auch noch mit oder wir können sie nicht mehr mitnehmen. Also da, bei Michelsberg, sollten wir doch spätestens, allerspätestens Ende dieses Monats, ich sagte, glaube 3. Februar, aber möglichst schon früher sagen, wenn sie mitgehen, wir laden sie sehr dazu ein und freuen uns, wenn sie mitgehen können. Unser Opfer heute ist eine Bitte der lieben Zeller Mission, eine in der Stadt Wewak in Papua-Neuguinea an der Nordküste haben sie eine neue Arbeit begonnen mit dem Missionar Volz. Dort leben etwa 20.000 Menschen, die aus dem Busch hergezogen sind und dort Arbeit gesucht haben. Die kriegen keine Arbeit in der Stadt, dann ertrinken sie meist im Alkohol, der dort in den Kneipen ausgeschenkt wird und verkommen dort in Elendsquartieren. Und dort machen sie nun eine Arbeit, diese Verstädterung kommt auch nach Neuguinea, eine große Arbeit mit einem Jugendzentrum und wollen dort eine Halle bauen. Und wie ich davon hörte, habe ich gesagt, das könnte ich mir denken, dass wir das übernehmen. Eine Halle, die auch zu Gottesdienstzwecken gebraucht werden soll und für die ganzen Veranstaltungen, die man dann macht. Der Preis, da drüben ist das Bauen noch etwas billiger als bei uns. Dort kostet die ganze große Halle 6.700 Mark. Wir können das dann uns hier als Aufgabe einmal vornehmen, in Wewak, in Papua-Neuguinea, für die lieben Zeller Mission eine Kirchhalle zu bauen. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Wolfgang Rinneberg, Oberingenieur, 57 Jahre, Stitzenburgstraße 1. Frau Gertrud Kral, geborene Schweizer, in unserem Nähkreis, wo viele Jahre tätig war, Alter von 91 Jahren, Hohenheimer Straße 46. Wir hörten bei der Beerdigung das Wort: Fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Friede sei mit dir, sei getrost, sei getrost. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.